Ja, perfekt. Ich hoffe, dass ich später den Ausknopf wiederfinde. Tutte le registrazioni. Was auch immer das heißt. Nix Italiano. So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid und dass wir heute weitermachen können und dürfen in unserem Schweif durch die gesamte Heilsgeschichte. Wir haben in Genesis begonnen. Wir werden hoffentlich irgendwann, one day, auch in der Offenbarung landen. Ich versuche zu Lebzeiten noch durchzukommen mit euch. Aber wenn nicht, dann dürft ihr wissen, dass Christus zum Ende seines Planes kommt, auch wenn Pastor Robin es nicht bis zum Ende mit seinen Predigten hier schaffen sollte. Ja, wir sind im Neuen Testament angekommen und wir haben das letzte Mal versucht, den Faden vom Alten Testament nochmal zusammenzufassen und dann weiter zu spinnen und zu gucken, wie das Neue Testament das greift. Und wenn ich euch jetzt nochmal fragen würde, könnt ihr in einem Wort zusammenfassen oder vielleicht in einem Doppelwort, was die große Botschaft bisher im Alten Testament war? Ich gebe euch einen kleinen Tipp, einen kleinen Hint. Jesus predigt davon. Er predigt das das Evangelium vom Reich Gottes. 100 Punkte. Du hast den Test bestanden. Die ganze Botschaft der Bibel ist die Botschaft vom Reich Gottes. Das begonnen hat mit Adam, in die Brüche gegangen ist und dann sich Stück für Stück entfaltet hat im Neuen Testament in Israel und in verschiedenen Verheißungen. Und dann spinnt sich das Ganze weiter bis ins Neue Testament und Jesus knüpft genau da an. Er ist der verheißene Nachkomme Abrahams, dem die Verheißungen gelten. Er ist der verheißene Nachkomme Davids, der dieses Königreich Gottes aufrichten wird. Und als Jesus kam und sein Dienst begann, zum Beispiel Markus 1 könnt ihr das lesen oder allgemein in den Evangelien, da heißt es, dass er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte. Er verkündigte das Reich. Und immer wieder beschreibt er dieses Reich. Und ich habe euch schon angekündigt, dass wir heute versuchen, diese Gedanken etwas weiter zu denken und hoffentlich auch mal dazu kommen, wo vielleicht auch diese heilsgeschichtliche Denkweise einen Unterschied ausmacht bei manchen Fragen im Neuen Testament. Und bevor wir jetzt diese ganzen Stellen anschauen, möchte ich mit euch die Auslegungsweise der Bibel, die ich versucht habe, euch nahezulegen, aus dem Neuen Testament nochmal begründen. Und wir wollen uns dann diese Elemente aus dem Neuen Testament anschauen und fragen, wie diese alttestamentlichen Verheißungen denn am besten zu verstehen sind, wenn wir mal Jesus und seine Apostel fragen. Und wir starten mit einem meiner Lieblingskapitel, Lukas 24. Dürft ihr mal aufschlagen. Lukas 24, die berühmt-berüchtigte Emmaus Geschichte. Und ihr kennt die Geschichte, da sind diese zwei Männer unterwegs, traurig, weg von Jerusalem, wollen zurück in ihr altes Leben, in das schöne Städtchen Emmaus, weil sie gedacht haben, mit Jesu Tod ist alles vorbei. Sie hatten eine gewisse Hoffnung und ihre Hoffnung war, dass ein irdisches Reich Israel in voller Herrlichkeit aufgerichtet wird und die Römer bezwingt und strahlt in Macht und Herrlichkeit. Und es ist irgendwie nicht gekommen, weil der scheinbare König, der das machen sollte, er ist am Kreuz verendet. Und Jesus ist da so undercover, inkognito und zieht mit ihnen durch die Lande und er fängt an, ihnen die Bibel auszulegen. Und wer kann mir mal Lukas 24, Vers 44 lesen? Was sagt Jesus?
Sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und den Propheten und Psalmen.
Genau. Und dann heißt es weiter in Vers 45, er öffnete ihnen das Verständnis, die Schriften zu verstehen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, dass der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen sollte aus den Toten und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden sollte, alle Nationen, angefangen von Jerusalem. Also, was Jesus macht, ist, er begegnet diesen Herren, die eine gewisse Vorstellung haben, und dann therapiert er sie, indem er mit ihnen ins Alte Testament geht und sagt, was ihr gesehen habt, steht nicht dem entgegen, was verheißen war, sondern im Gegenteil. Ist nicht all das, was ich euch bisher gezeigt habe, all das, was ihr gesehen habt, exakt das, was verheißen war? Und nicht nur in ein oder zwei Stellen, sondern angefangen bei Mose, durch die Propheten, vom Gesetz, durch die Propheten, durch die gesamte Schrift bis hin zu den Psalmen. Das ist so dieser Dreiklang. Ihr habt vielleicht schon mal gehört, die hebräische Bibel wird Tanach genannt. Das sind drei Buchstaben. TNK steht für Torah, Nevi'im und Ketuvim. Für das Gesetz, die Propheten und die Schriften. Und was hier Jesus quasi sagt oder was dieser Text hier sagt, ist angefangen vom Gesetz über die Propheten, durch die Schriften, durch das gesamte Alte Testament hindurch, geht Jesus und sagt, alles erfüllt sich in mir, hat sich erfüllt in meinem Kreuz, hat sich erfüllt in meiner Auferstehung und wird sich erfüllen, nicht einfach in einem nationalen Königreich, sondern in einem Heil, das ausgeht von Jerusalem bis wohin? Bis an die Enden der Erde, um alle Nationen zu erreichen. Also Christus selbst geht ins Alte Testament und macht deutlich, das Alte Testament spricht von mir und zeugt von mir. Und die Erfüllung, die er sieht, die verwirklicht sich in letztendlicher Instanz vor allen Dingen in der Kraft seines Heiligen Geistes. Ihr aber sollt Zeugen sein von all dem. Vers 48, ihr aber seid Zeugen hiervon und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Das wird sich dann in Apostelgeschichte 1 und 2 nochmal fortspinnen, da kommen wir auch später dazu. Aber was ich euch jetzt an dieser Stelle erstmal zeigen möchte, ist, dass Jesus von sich selbst deutlich macht, ich bin die Botschaft und meine Botschaft, die verwirklicht sich in einer großen, herrlichen Weise, die viel größer ist, als ihr Menschen in erster Sicht vielleicht im Kopf habt oder im Blick habt. Schlag mal mit mir weiter auf 2. Korinther 1, Vers 20, ein weiterer ganz zentraler Vers, den ich hier an den Anfang stellen möchte. 2. Korinther 1, Vers 20. Wer kann mir diesen Vers einmal vorlesen?
Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm ist auch das Amen. Gott zum Lob durch uns.
Okay. Wo stehen die Verheißungen Gottes? Im Alten Testament, primär in der ganzen Bibel. Wie viele Verheißungen gibt es da? Unzählige. Über alles Mögliche. Wie viel Prozent der Verheißungen in der gesamten Bibel, egal wo im Alten Testament, egal wo im Neuen Testament, wie viel Prozent der Verheißungen, die Gott gibt, verwirklichen sich in Jesus? Alle heißt 100%. Das heißt, ohne Jesus gibt es keine Erfüllung. Alles, was Gott verheißen hat, was Gott verspricht, kommt einem nur zugute in Jesus, durch Jesus. Also nicht nur Jesus sagt, alles ging schon immer um mich. Auch Paulus kommt jetzt dazu und sagt, alles findet sein Ja und Amen in Jesus. Ich möchte ein Gegenbeispiel noch mit euch lesen aus Johannes 5, Vers 39 und 40. Auch eine sehr bekannte Stelle. Da klagt Jesus seine theologischen Widersacher an. Und schaut mal, was er ihnen zu sagen hat. Johannes 5, 39 und 40, wer kann es lesen?
Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt.
Vielen Dank. Wovon zeugen die Schriften? von Jesus. Und wo ist das Leben zu finden?
In Jesus.
Und was wollen also die Schriften machen, wenn sie uns Leben schenken wollen? Sie wollen uns Jesus zeigen. Und was bringt uns dieses Buch, wenn wir Jesus darin nicht finden? Kein Leben. Der Hauptkritikpunkt, den Jesus diesen frommen Pharisäern entgegenbringt, er sagt, ihr lest die Schrift, ohne zu erkennen, was eigentlich das Kernthema der Schrift ist. Und deswegen ist es alles wertlos. Eure Worte sind kraftlos, sie verändern keine Leben, sie schenken kein Leben, es ist tot und leer. Ihr seid, sagt er an anderer Stelle, letztendlich einfach nur leere Gräber. Ihr seid äußerlich ein bisschen weiß bepinselt, aber ihr seid tot. Und was ihr redet, ist tot, weil es nicht Jesus in seiner Herrlichkeit erkennt und verkündigt. Okay, also das Erste, was ich euch hier deutlich machen will, ist, ich glaube, dass das Neue Testament uns hier deutlich macht, dass die Bibel gelesen wird mit Jesus im Mittelpunkt, oder? Stimmt ihr mir dazu? Jesus ist der Fokuspunkt. Eine zweite Sache, die ich euch deutlich machen will und womit ich sozusagen die Auslegungsweise begründen will, ist Folgendes. Wir haben das letzte Mal schon darüber nachgedacht oder eigentlich über die ganzen Wochen und Monate hinweg, dass es ganz oft Themen gibt, die ein Stück weit vom Alten Testament zum Neuen Testament sich wiederholen. Verschiedene Gedanken, also Gedanke vom Reich Gottes hatten wir, Gedanke vom Tempel, Gedanke vom Volk Gottes. Es gibt so viele Begriffe, die im Alten Testament vorkommen, die auch im Neuen Testament vorkommen. Und das ist nicht grundlos so. Ich hoffe, ich konnte euch bisher zeigen, im Alten Testament gab es einen Zusammenhang. Dieser ganze Gedanke davon, dass Abraham Segen für die Welt sein soll, steht im Kontext davon, dass Adam zum Fluch für die Welt wurde. Also es ist eine Kontinuität. Es geht um eine Geschichte, die erzählt wird. Und ich möchte, dass wir jetzt mal ins Neue Testament schauen und gucken, wie sozusagen die Kapitel des Neuen Testamentes im Verhältnis zu dem im Alten Testament stehen. Schlagt mal den Hebräerbrief auf. Das ist der zweite Teil Hebräer 10 im Neuen Testament, wo ich sagen würde, oh, das sind mit meine Lieblingskapitel. Also Lukas 24 und Hebräer 8 bis 10, die sind schon, die müssen einfach himmlisch sein. Da geht mir das Herz auf, wenn ich diese Stellen lese. Im Hebräer Kapitel 8 bis 10, in diesen Kapiteln, da vergleicht der Hebräerbrief die vielen Elemente des alttestamentlichen Priesterdienstes mit dem, was Jesus tut. Und schaut mal Vers 1 in Kapitel 10 an, wie diese Dinge in den Zusammenhang gebracht werden. Wer kann mal lesen?
Hebräer 10, 1?
Ja.
Denn da das Gesetz einen Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst hat, so kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die sie alljährlich ununterbrochen darbringen, die
ihn zu
nahenden vollkommen machen.
Okay, also ich weiß, ich pick hier einen Vers aus einem sehr theologisch komplexen Bereich raus, aber was wir jetzt hier mal erstmal verstehen müssen, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, was im Gesetz ist, und damit ist gemeint sozusagen die alttestamentliche Ordnung und die neutestamentliche Ordnung. Und was ist der Zusammenhang? Bildhaft sind zwei Teile. Was seht ihr? Genau, Schatten und Wirklichkeit, Schatten und Körper. Und es heißt, das im Alten Testament ist ein Schatten der zukünftigen Güter. Also, dass uns das klar ist, was die alttestamentliche Ordnung ist, das ist nur ein Schatten, der auf etwas anderes hinweist. Wie ist es mit einem Schatten? Also, wenn ihr es mal real euch vorstellt, oh, man sieht hier leider keinen Schatten oder kaum einen Schatten, aber ich habe hier so einen leichten Schatten. Was symbolisiert der Schatten? Was zeigt der Schatten?
Umrisse.
Umrisse von was?
Von der Gestalt.
Von der Gestalt. Und kann man an dem Schatten erkennen, dass ich kein Elefant, sondern ein Mensch bin?
Schon.
Schon, oder?
Ja.
Kann man an dem Schatten erkennen, dass ich blaue Augen habe?
Nee.
Also es gibt gewisse Dinge, die der Schatten aufzeigt, aber es gibt gewisse Dinge, die der Schatten auch nicht zeigt. Kann der Schatten die Predigt für mich halten? Kann der Schatten zeigen, wie ich predige?
Ja.
Aber nur schattenhaft eben, ne? Also ihr versteht, dieses ganze Bild vom Schatten und Körper, das da gebraucht wird, das will uns etwas symbolisieren, etwas klar machen. Der Schatten zeigt etwas, aber er ist nicht die Wirklichkeit. Und wenn ihr nochmal schaut, also ich weiß, mein Schatten ist nicht so stark. Der Schatten fängt irgendwo da vorne an. Wo hört der Schatten auf?
Bei dir?
Ab dem Punkt, wo der Schatten meine Füße trifft, findet der Schatten sein Ende. Okay? Und das ist quasi das Bild, das Jesus hier gebraucht. Und ganz konkret spricht hier Kapitel 10 von den Opfern. Kapitel 10 spricht davon, tausende Opfer wurden im Alten Testament geboten zur Vergebung der Sünden, aber übrigens, niemals konnten diese Opfer wirklich Sünden vergeben. Es war einfach nur, um die Sünden zuzudecken, aber es brauchte etwas anderes, was Wirkliches, was Herrliches, was Vollkommenes. Es brauchte den Körper dieser Schatten, um wirklich Vergebung dieser Sünden zu schaffen. Was wir hier also sehen ist, dass es einen Zusammenhang zwischen der alttestamentlichen und der neutestamentlichen Ordnung gibt. Und dieser Zusammenhang lässt sich erklären, zum Beispiel hier durch Abbild und Körper, durch Schatten und Körper. Und übrigens, dieses Bild kommt immer und immer wieder vor. Wenn ihr Kapitel 9, Vers 23 anschaut, ist genau das Gleiche. Hebräer 9, 23. Es war nun nötig, dass die Abbilder der Dinge in den Himmeln hierdurch gereinigt wurden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese kamen. Also da wird nochmal deutlich gemacht, dass Jesus kommt mit einer himmlischen Ordnung, mit einem himmlischen Opfer, einem himmlischen Tempel, ein himmlisches Volk und so weiter. Es ist alles himmlisch, es ist übernatürlich, es ist geistlich und vollkommen. Und die alttestamentliche Ordnung sind nur Abbilder. Ihr seht also, es ist ein bildhafter Vergleich da zwischen dem, was wir in Israel verkörpert sind und dem, was Christus uns bringt. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen, das ist nicht willkürlich. Was das Neue Testament hier macht, ist nicht, dass es irgendwo ins Alte Testament geht und in irgendwelche Geschichten irgendwas komisch reininterpretiert. Was das Neue Testament uns hier sagt, ist, dass die Schatten darauf angelegt waren, etwas vorzubilden, vorzuschatten. Da kommt die Formulierung her. Das sind nicht willkürliche Vergleiche. Was hier also nicht geschieht, ist Allegorie. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, Allegorie ist so eine Vergeistlichung, Verbildlichung. Das ist nicht, was hier geschieht. Man nennt es in der Fachsprache Typologie. Ein Typ ist sozusagen ein Abbild. Und um das mal euch zu vergleichen, ich habe eine kleine allegorische Auslegung mit für euch dabei. Und zwar der große Kirchenvater Augustinus, der hat die Geschichte vom barmherzigen Samariter ausgelegt. Ihr kennt die Geschichte, da ist einer, der auf dem Weg überfallen wird von dem Räuber und dann kommt der Samariter vorbei, erst noch Priester und Leviten und sonst was und die kümmern sich nicht und dann kommt der Samariter vorbei und sonst was und wir verstehen diese ganze Geschichte, da geht es um Barmherzigkeit und Nächstenliebe und so weiter. Ne? Augustinus sagt, der Mensch, der überfallen wird, das ist Adam. Überfallen wird er vom Teufel und die Wunden, die er hat, das sind die Sünden, die jetzt an ihm kleben. Und dann laufen Priester und Leviten vorbei, ist klar, das steht natürlich für Gesetz und Propheten, die nicht retten können. Aber Gott sei Dank kommt der barmherzige Samariter, welcher Jesus Christus ist, und er legt diesen kranken Adam auf seinen Esel, der natürlich für seinen Leib steht. Und er trägt auf seinem Leib die Last hin zur Herberge, welche natürlich die Kirche Gottes ist. Und er bezahlt mit den 2 Denaren, die natürlicherweise für das Abendmahl und die Taufe stehen. Ihr versteht, was Augustinus da macht, ist völlig willkürlich aus den Haaren herbeigezogen, interpretiert er Dinge da hinein in diese Geschichte, die diese Geschichte gar nicht aussagen will. Das ist Allegorie. Aber das ist nicht, was das Neue Testament macht, wenn es diese Verbindungen zum Alten Testament schlägt. Es sagt, all das wurde exakt deshalb gegeben, um vorzuschatten. Es ist exakt auf eine Weise geschehen, die sich später mit etwas anderem deckt, damit wir da etwas daraus lernen und erkennen. Also das ist quasi das Nächste, was ich hier deutlich machen will. Ein dritter Punkt ist, dass wir auch gesehen haben, dass das Alte und das Neue Testament so zusammenhängen, dass sich die Geschichte nicht nur in der Raum und Zeit erzählt, sondern dass es vor allen Dingen ein Beziehungselement gibt, das quasi immer ein neues Stadium erzählt. Und wisst ihr, wie dieses Beziehungselement heißt? Bund. Ne? Die Geschichte der Bibel entfaltet sich in sogenannten Bünden, von Bund zu Bund. Es beginnt im Schöpfungsbund, Gottes Auftrag und Gemeinschaft mit Adam. Es entfaltet sich dann im Noahitischen Bund mit der Bewahrung der Schöpfung nach dem Sündenfall, im Abrahamitischen Bund, wo die Verheißung gegeben wird, das Land und das Volk, in dem der Messias geboren wird und der Segen, der in alle Nationen strömt, das Gesetz, das den Rahmen steckt und deutlich macht, welchen Priesterdienst dieser Messias tun wird, der Davidische Bund, der dann erklärt, dass dieser Priester gleichzeitig auch König ist und das bis in Ewigkeit. Und dann der letzte Akt dieser Erzählung, der schon im Alten Testament verheißen war, der sogenannte Neue Bund, wo sich das Heil dieses Priesterkönigs verwirklicht. Es ist Kontinuität und Fortschritt, da wird eine Geschichte erzählt, okay? Also, diese drei Dinge, glaube ich, sind ganz wichtig, die müssen wir verstehen, wenn wir in diese Elemente hineinschauen, die das Neue Testament aus dem Alten Testament aufgreift. Es ist eine progressive Forterzählung, es ist was mit Schatten und Körpern und es entfaltet sich oder erfüllt sich ultimativ in Christus. Und jetzt lasst uns nochmal zurückgehen zu unserem großen Vater Abraham und schauen, wie das Neue Testament seine Verheißungen aufgreift. Ich will das jetzt nicht nochmal entfalten. Wir haben so viele Wochen mit diesen Abrahams Verheißungen vollbracht, aber ich hoffe, euch ist noch allen vor Augen, dass im Großen und Ganzen vier Verheißungsgedanken in Abraham zusammenkommen. Ihm wird eine Nachkommenschaft verheißen. Es wird ein Land verheißen für diese Nachkommenschaft. Ein Königtum, das in dieser Nachkommenschaft regiert und das Segen hinausströmt in alle Welt durch diese Nachkommenschaft. Das ist die abrahamitische Linie. Und schaut mal mit mir, wie sich diese Gedanken im Neuen Testament erfüllen. Und wir starten im Galaterbrief. Ihr dürft mal alle den Galaterbrief aufschlagen. Und im Galaterbrief, da schlagen wir Kapitel 3 auf. Und wir starten mit diesem ganzen Gedanken in Vers 16 oder vielleicht lesen wir mal Vers 15. Wer kann mir mal die Verse 15 bis 16 lesen?
Bruder, ich rede nach Menschenweise. Sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht, und den Samen als von vielen, sondern als von einem, und deinem Samen, und dieser ist Christus.
Ihr könnt euch noch daran erinnern, dass die Abrahams Verheißungen ganz oft im Alten Testament zitiert werden und dass sie immer verschiedene Aspekte betonen und dass es angefangen hat, dass Abraham zum Segen werden soll, dann hieß es seinen Nachkommen in der Vielzahl und dann spitzt sich es zu bei der Opferung vom Isaak auf einen konkreten Samen in der hebräischen Grammatik, in dem der Segen zu allen Nationen fließt. Das ist sozusagen das letzte Stadium. Es beginnt mit Abraham, es entfaltet sich im Volk Israel und wird dann zugespitzt auf einen ganz besonderen Nachkommen. Und welcher ist dieser besondere Nachkomme? Laut Paulus. Christus. Paulus spitzt diese Verheißung auf Christus zu. Wie er eben auch in 2. Korinther sagt, in Christus ist das Ja und Amen zu einer jeden Verheißung, die Gott gegeben hat. Das heißt, alles, was Abraham verheißen wurde und durch Abraham für die Welt, muss sozusagen durch dieses Bottleneck durch Christus. Kennt ihr das? Ein Bottleneck ist so quasi so eine Engstelle, durch das alles durch muss. Man kommt nicht dran vorbei. Also all diese Verheißungen fließen da rein, konkretisieren sich auf diese eine Person, Jesus, und erst durch die entfalten die sich wieder. Und er macht es unmissverständlich hier deutlich, indem er sagt, nicht unter anderem oder das hat einen geistlichen Sinn oder sonst was, sondern er sagt, das ist die eine primäre Bedeutung, dass die Verheißungen Abrahams sich auf einen einzigen konkreten Nachkommen zuspitzen, okay? Jetzt lest mal weiter, Verse 17 und 18.
Ich will damit sagen, wenn Gott einen Bund rechtskräftig bestätigt hat, dann wird er durch das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht für ungültig erklärt. Das Gesetz kann die Zusage nicht außer Kraft setzen. Denn wenn das Erbe vom Gesetz abhängt, kommt es nicht mehr aus dem Zugesagten. Gott hat es Abraham aber durch die Zusage geschenkt.
Vielen Dank. Also hier erklärt Paulus, dass es irgendwie ein Problem gibt im alttestamentlichen Konzept, wenn irgendwie diese Verheißungen in Abraham gegeben werden, dann aber diese Verheißungen später in diesem Gesetz gegründet werden und das heißt, du musst das Gesetz halten und dann aber feststellbar ist, dass kein Mensch dieses Gesetz halten kann, sondern dass durch das Gesetz die Erkenntnis der Sünde kommt. Und es sagt, an dem wird erkenntlich und ersichtbar, dass die Verheißung eben nicht aufgrund vom Gesetz kommen kann. Das Gesetz steht für was? Für die Zugehörigkeit im alten Bund. Das Gesetz musstest du halten, dass du im alten Kanaan leben durftest. Und jeder musste es tun, der beschnitten war, der ein Israelit war. Also er macht deutlich, es geht nicht über diese fleischliche Linie, sondern es geht über eine Verheißungslinie, die er gerade in Christus vorher konkretisiert hat. Okay? Also die Verheißung der Nachkommenschaft Abrahams wird auf eine Person zugespitzt. Und jetzt lassen wir mal ein bisschen was aus. Lest mal den allerletzten Vers in diesem Kapitel. Nein, ab Vers 28. Nein, wir machen noch früher. Wir machen 27. Okay, 27 bis 29. Das ist super. Perfekt.
Denn ihr alle, soweit ihr in Christus hineingetaucht worden seid, seid ihr mit Christus bekleidet. Da gibt es keine Juden oder Nichtjuden mehr, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen. Denn in Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle zu einem geworden. Wenn ihr aber Christus gehört, seid ihr Abrahams Nachkommen und habt Anspruch auf das zugesagte Erbe.
Wer ist der eine Nachkomme Abrahams, dem alle Verheißung gegeben ist? Jesus. Was passiert mit jenen, die auf Christus getauft sind, die an Christus glauben und zu Jesus gehören? Sie haben Jesus angezogen, heißt es, kleiden sich, sie laufen sozusagen unter seinem Bademantel mit, gehören zu ihm. Und wenn sie zu Jesus gehören, passiert was mit ihnen?
Dann sind sie Abrahams Nachkommen.
Dann zählen sie ebenfalls als Abrahams Nachkommen. Seht ihr? Deswegen habe ich vorher gesagt, Bottleneck, es konkretisiert sich auf einen, aber in diesem einen bleibt es nicht. Es breitet sich aus zu allen, die zu ihm kommen. Juden? Wenn sie glauben, ja, zu Jesus gehören. Heiden? Wenn sie glauben, ja, und zu Jesus gehören. Aber eben nur dann. Und wenn sie zu ihm gehören, ist da noch ein Unterschied? Denn es ist Christus. Er ist alles und in allen. Er ist sozusagen die entscheidende Wendung. Okay, ihr seht also, der erste Gedanke hier, den wir da aus dem Alten Testament von Abraham aufgreifen, dieser Same-Gedanke, wenn du ins Neue Testament schaust, da wird das auf Jesus zugespitzt und in Jesus wird dieser ganze Begriff transformiert. Von Jesus her steht der Begriff nicht mehr für eine physische Nachkommenschaft. Seht ihr, das ist eine Verwandlung. Denn es geht nicht darum, es heißt nicht, Jesus und denen, die er jetzt körperlich gezeugt hat oder sonst was, er war ja eh ehelos und kinderlos, aber rein theoretisch, da wird ja nicht gesagt, dass die, die zu ihm gehören, die sind, die aus seinen Lenden entsprungen sind, sondern wer gehört zu ihm? Die, die auf ihn getauft worden sind, die ihn angezogen haben. Das sind seine Nachkommen. Christi Nachkommen ist geistlich und betrifft Juden und Heiden gleichermaßen. Freie und unfreie, Männer und Frauen, alle, die ihn angezogen haben, die gelten durch ihn nun ebenfalls als Abrahams Nachkommen. Also wir sehen, der Begriff transformiert sich. Okay, die nächste große Verheißung, die das Alte Testament Abraham gegeben hat, war ja nicht nur der Same, sondern auch das Land. Wie geht das Neue Testament mit dem Gedanken vom Land um? Und ich möchte euch mal bitten, dass ihr Römer 4 aufschlagt. Bevor wir Römer 4, bevor ich sage, welcher Vers, ganz konkret nochmal die Frage an euch. Was wurde dem Abraham landtechnisch im Alten Testament verheißen? Kanaan. Was ist Kanaan? Ist es ein symbolischer Begriff? Ist es irgendwas Konkretes?
Das ist Hebräisch für Kanada.
Hä? Hebräisch für Kanada? Nicht ganz. Es ist eine Nation, es ist ein Land. Ist dieses kleine Fleckchen da östlich am Mittelmeer, diese, wenn du die ganze Welt betrachtest, dieses mini kleine Ding eigentlich, okay, das ist Kanaan. Das wurde Abraham verheißen, oder? An vielen Stellen. Was sagt Römer 4, Vers 13? Was sagt Paulus? Wer kann es mir lesen?
Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens.
Erbe von was? Kanaan? Nee. Der Welt. Welt ist kein Synonym für Kanaan. Welt ist eine größere Dimension, als der Begriff Kanaan jemals abgesteckt hat in irgendeiner Stelle im Alten Testament. Und Leute versuchen da immer dann auszuklamüsern, wie viele Quadratkilometer jetzt genau wohl Kanaan war in dieser Verheißung und jener Verheißung. Und dann wird da diskutiert unter Theologen, ja, aber das ist ja nie wortwörtlich hier geschehen, weil da waren ja noch die 4,5 Kilometer da, die er wohl nicht hatte und sonst was. Als ob sie jemals darauf angekommen wäre, ne? Was heißt es hier? Was ist eigentlich quasi die letztendliche Dimension, von der Kanaan nur ein Schatten ist? Die gesamte Welt. Mehr als Kanaan. Okay. Schlag mal Hebräer 11 auf. Wer kann mir Hebräer 11, 13 bis 16 lesen?
Ganz kurz, findet man das im Alten Testament irgendwo? Das ist direkt so, oder ist es eine Erweiterung?
Ich glaube, dass es eine letztendliche Erweiterung ist. Ich wüsste nicht, in irgendeiner Stelle, wo dem Abraham der Kosmos wörtlich verheißen wird. Zumindest vielleicht irgendwo in den Psalmen oder so, da müsste ich nochmal schauen. Aber als ich die Abrahamsstellen in Genesis da in meiner Masterarbeit durchstudiert habe, da bin ich die 100-fach durchgegangen. Ich glaube, das wäre mir aufgefallen, wenn da irgendwo dran gestanden wäre, dass da der Kosmos ist, gemeint ist, wie hier. Aber jetzt schaut man in Hebräer 11, 13 bis 16, was steht da? Hebräer 11, 13 bis 16.
Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennt. Das Wohltun und Mitteilen aber vergesst nicht, denn an solchen Opfern ist Gott wohlgefallen.
Irgendwie habe ich euch, glaube ich, den falschen Vers rausgeschrieben. Hebräer 11, 13 bis 16. Hast du dich verblättert? War auch schön, was du gelesen hast.
Entschuldigung, ich versuche es nochmal. Aber jetzt brav zugehört.
Ja.
Also 11, 13. Dies alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem himmlischen.
Ah, von wem wird da gesprochen? Von welchen Personen? Gläubigen. Den Gläubigen? Welchen?
In Christus.
Konkret in welcher Zeit? In der alttestamentlichen Zeit. Das ist ein Rückblick, das ist dieses große Kapitel, was von den Heiligen, den Gläubigen im Alten Testament spricht. Das ist diese Glaubensväter. Und was war ihre letztendliche Hoffnung? Ein irdisches Reich in ein paar hundert Quadratkilometern. Sie trachtet nach etwas Himmlischem und nach etwas Bleibendem, was nicht verloren geht. Ihr seht also, auch in Bezug auf das Reich, sagt uns das Neue Testament hier, dass es eine größere Dimension gibt. Es ist nicht einfach nur ein physisches Volk, das aus physischen Ländern entstammt. Es ist auch nicht einfach nur ein physisches Land, das geografisch irgendwo festgemacht werden kann. Es ist erstens der ganze Kosmos, heißt es, und dann heißt es, aber es ist etwas Himmlisches. Und jetzt ist die letztendliche Frage, wie kann man eigentlich die ganze Erde und das Himmlische zusammenführen? Und das ist, was wir in Offenbarung 21 und 22 ganz am Ende der Bibel lesen, im letztendlichen Akt von dem Ganzen. Wenn es heißt, in Vers 1, Kapitel 21, Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Es wird gesagt, am Ende der Zeit wird der Kosmos neu gemacht. Es wird einen neuen Kosmos, eine neue Realität geben. Und in dieser Realität wird was ganz Besonderes geschehen. Während jetzt das Reich Gottes und der Bereich von Raum und Zeit, wo wir Menschen leben, zwei getrennte Realitäten sind, wo du nicht mal vom einen ins andere rüberspazieren kannst, wird dann was geschehen? Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen, von Gott bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme auf dem Thron, die sagt, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Was kommt vom Himmel herab? Die Hütte Gottes. Was ist die Hütte Gottes? Sein Wohnort, seine Butze, sagen manche. Und was macht er dann? Er wohnt mitten unter uns. Also seht ihr, diese himmlische Realität, weil was ist der Himmel? Das ist da, wo Gott thront in Herrlichkeit, wo er angebetet wird von seinen Engeln. Das holt er in diese neue Schöpfung hinein. Das heißt, der letztendliche Akt von diesen Verheißungen ist, dass das Land sich in einer vollkommenen neuen Schöpfung offenbart, wo Gottes Herrlichkeit in Form von seinem Heiligtum auf Erden kommt und er mitten unter uns wohnt. Und das erinnert uns wieder irgendwie ganz an den Anfang, ne, im Garten Eden, wo Gott auch rumspaziert. So als ob er gerade einfach nur mal irgendwie so mittags, so nach dem Mittagessen, vielleicht einen kurzen Spaziergang, dass er nicht einschläft, macht die Türe auf, geht raus aus seinem Haus. Hey Adam, wie geht's? Und genau so nah, heißt es, soll es am Ende der Zeit geschehen. Und vielleicht streichen wir mal diesen ganzen Gedanke Königtum, weil ich glaube, das ist das Offensichtlichste, dass sich das alles in Christus erfüllt. Da haben wir das letzte Mal auch viel gesprochen, aber ich will mal mit euch noch auf die letzte Verheißung gehen, nämlich diese Verheißung Segen für die Nationen, die dem Abraham gegeben ist. Geht nochmal mit mir zurück in den Galaterbrief in Kapitel 13. Drei. Richtig, gut aufgehört. Ich wollte nur gucken, ob ihr schlaft oder aufpasst. Galater 3. Okay. Wir lesen vielleicht ab Vers 13 und Vers 14. Ich lese euch mal vor. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er selbst ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Wann hat Christus das getan? Als er am Holz hing, als er gekreuzigt wurde. Und jetzt schaut mal, was der nächste Vers sagt. Vers 14. Warum tat er das? Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen käme, damit wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben. Was ist die Verheißung, die Abraham gegeben wurde, als es hieß, Segen für die Nationen?
Ja, Genesis 22, 18 hieß es ja, weil du auf meine Stimme gehört hast, werden alle Völker der Erde durch deine Nachkommen gesegnet werden. Alle Völker sind ja die Welt.
Das ist die ganze Welt, ja. Also es meint erstmal, es ist ein globaler Segen, der kommt in Jesus, ist in Jesus, nein, andersrum, der ist in Jesus gekommen, als er am Kreuz hing. Und jetzt, es wird konkretisiert, was ist die Verheißung, was ist der Segen? Schaut rein in den Text. Vers 14, was ist der Segen?
Der Verheißung des Geistes.
Der Geist ist der Segen. Der Segen für die Welt ist der Geist. Vorher war Fluch aus dem Gesetz und das Gesetz steht für die menschliche Fähigkeit oder eher für das menschliche Unvermögen, für die menschliche Unfähigkeit. Sie können es nicht. Christus kommt und trägt den Fluch des Gesetzes am Kreuz. Und in ihm kommt nun Segen. Er nimmt den Fluch und er gibt Segen. Und der Segen, den er gibt, ist der Geist, den er gibt. Und der Geist kommt und er macht alles neu. Und vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, an die Verheißungen des Neuen Bundes, die wir im Alten Testament hatten, in Hesekiel und Jeremia 31, Jeremia 31, Hesekiel 36. Da heißt es, dass Gottes Geist in uns kommt. Und was wird dieser Geist tun? Er wird uns reinigen, reinwaschen und er wird machen.
Wiedergeburt
und er wird machen, dass wir in Gottes Geboten wandeln. Gott wird uns heiligen. Er wird dafür sorgen, durch seinen Geist, dass wir diese Vollkommenheit erreichen, die wir aus eigener Kraft nicht hatten. Niemals schaffen konnten. Er wird machen, dass wir in seinen Geboten wandeln. Das ist die große Verheißung, die sich jetzt im Kreuz erfüllt und übrigens dann vollkommen in letztlicher Instanz in Ewigkeit erfüllen wird. Und das Ganze kommt wem zugut? In Christus auch den Nationen. Also ihr seht auch das im Neuen Testament, wenn diese Verheißungen von Abrahams weitergesponnen werden, wenn die in Christus kommen, zusammenkommen, dann entfalten die sich wieder, aber sie entfalten sich immer in einer geistlichen, übernatürlichen und ewigen Weise. Da geht es nicht um irdischen Segen von, damit jeder einen vollen Bauch hat. Da geht es um ewiges Leben. Gestern hatten wir im Hauskreis diesen ganzen Gedanke von der Brotvermehrung und Jesus sagt, wirkt nicht für die irdische Speise, so als ob das wäre, worum es eigentlich ginge. Sondern ihr braucht die himmlische, die geistliche Speise, die reicht bis ins ewige Leben. Das ist die Verheißung, die er gibt. Ja, also was ich euch hier zeigen will, ist, diese Transformation von Schatten zu Körper ist eigentlich eine Transformation zu irdisch, zu himmlisch, von leiblich zu geistlich, von unvollkommen zu vollkommen. Alles durch Jesus. Okay, also, wir sehen also, dass in Jesus diese ganzen Gedanken des Alten Testamentes aufgegriffen werden. Das ist nicht eine völlig neue Geschichte, sondern die Geschichte wird weitererzählt. Und jetzt möchte ich mit euch zum spannendsten Thema in diesem Zusammenhang kommen, nämlich dem Begriff Israel. Und will euch davon überzeugen, dass das Neue Testament uns ein ganz klares Verständnis davon gibt, wie in Christus dieser Begriff zu verstehen ist. Christus, so möchte ich euch gleich von überzeugen, ist der wahre Israel. Er ist der Körper, von dem das alte Israel ein Schatten war. Und wir steigen mal ein, indem wir uns ein paar Stellen anschauen, wo ein Vergleich gemacht wird zwischen Jesus und Israel. Schlagt mal Matthäus 2, Vers 15 auf. Was steht in Matthäus 2, Vers 15?
Aus Ägypten rief ich meinen Sohn.
Aus Ägypten rief ich meinen Sohn, vielleicht noch ein bisschen mehr, und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, nämlich in Ägypten, also Josef mit Maria und dem kleinen Jesus, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Vers 15 spricht von der Erfüllung von was? Ich will es von euch hören. Was wird hier erfüllt?
Hosea.
Und was ist das? Eine Prophetie. Und in wem wird die erfüllt? Von wem redet diese Prophetie?
Von Jesus.
Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Also hier heißt es vom Herrn. Vom Herrn, okay. Und jetzt sagt John Michael, Hosea ursprünglich Israel, dann schlagt mal Hosea auf. Hosea 11. Vers 1.
Als Israel jung war, da liebte ich es. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.
Als Israel jung war, da liebte ich es. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Hatten wir es nicht vor davon, dass diese alttestamentlichen physischen Realitäten sich in Jesus auf eine ganz neue Weise entfalten. Der Same Abrahams entfaltet sich besonders in ihm. Das Land wird in ihm was Besonderes. Seht ihr, welcher Vergleich hier gemacht wird, was Matthäus hier vergleicht? Hier wird eine Verheißung ausgesprochen im Alten Testament. Im Kontext von viel Sünde verheißt Gott Israel, es wird eine Zeit der Sammlung geben. Es wird für Israel so kommen, dass ich es aus Ägypten herausrufe. Und jetzt sagt das Neue Testament uns, diese Verheißung, die da eigentlich gegeben ist, ist ein weiterer Typ, ein weiterer Schatten, der letztendlich von Christus redet. Und geschichtlich ist ganz interessant, warum wird es hier eigentlich an dieser Stelle in Matthäus auf Jesus angewendet? Weil die Familie Jesu nach Ägypten flieht. Warum fliehen sie dahin? Warum sind sie da? Also die Familie Jesu zieht nach Ägypten für eine Zeit und kommt dann wieder zurück. Und wisst ihr noch, was ich euch vorher gesagt habe über Typologie, dass das nicht willkürlich ist? Wollt ihr wissen, warum im Alten Testament Israel diesen Weg hatte, aus der Gefangenschaft in die Freiheit, von da nach da, um Jesus vorzuschatten? Das ist, was er hier sagt. Das ist ein erstes Element. Aber, und jetzt wenn wir mal weitergehen, da gibt es ein paar weitere Dinge. Israel, nachdem es aus Ägypten herauskam, landete wo?
In der Wüste.
Und wie haben sie sich da geschlagen? Exodus 16 und 17. Wie haben sie sich in der Wüste geschlagen? Nee. Viel früher.
Sie haben immer wieder in Frage gestellt. Also sie haben die Wunder gesehen und immer wieder gezweifelt.
Richtig. In Exodus 16 beginnt das Murren, das Rumheulen. Kaum sind sie in der Freiheit, denken sich, ach Mensch, sind wir jetzt hier in die Wüste gekommen, damit wir zu Tode kommen? Hat Gott dieses herrliche Wunder mit der Meeresteilung und der Vernichtung unserer Feinde gemacht, damit wir jetzt elendig selbst versauern müssen in der Wüste? Das ist einfach schon so ein dummer Widerspruch. Erbärmlich haben sie sich geschlagen, wenn ich das mal so sagen darf. Und dann Kapitel 17, da gibt's Massa und Meriba. Wisst ihr, was in Massa und Meriba war? Das Haderwasser. Ah, müssen wir jetzt verdursten und sonst was und wieder hadern sie mit Gott. Und Mose kommt und rettet den Tag, aber auch nicht so ganz vollkommen immer alles, wie er eigentlich sollte. Israel ist in der Wüste und ist einfach scheiternd, erbärmlich, schwach, kraftlos. Schlagt mal Matthäus 4 auf. Matthäus 4, Vers 1. Dann wurde Jesus von dem Geist wohin geführt? In die Wüste. Und dort passierte was? Er wurde versucht. Und ihr seid fleißige Bibelleser. Hat Jesus gemurrt? Nee. Er hat bestanden. Mit 1 plus und nochmal 3 Sternchen. Bestnote, die man überhaupt haben kann. Wo Israel versagt hat in der Wüste, da hat er gesiegt, könnte man sagen. Israel war wie lange in der Wüste dann? 40 Jahre. Wie viele Tage war Jesus in der Wüste? 40. Seht ihr, das ist wieder, das ist Typologie. Das hat einen Grund, warum dieses Volk 40 Jahre in der Wüste war und 40 Jahre scheiterte. Um ein Kontrast zu sein, der Schatten soll ein Kontrast sein zu dem Körper, der kommt, der nicht 40 Jahre, aber immerhin 40 Tage in der Wüste ist und in Vollkommenheit seinen Vater verherrlicht in allem und keiner Sünde sich preisgibt und fällt. Christus ist der in der Wüste nicht fällt. Dann, wir hatten das schon in unserer Matthäus-Reihe, wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das nochmal anhören. Das Ganze geht so weiter, ne? Als Israel da gehadert hat und sonst was, dann geht's hin an einen Berg und an einem Berg empfangen sie das Gesetz. Ne? Und was macht Jesus, nachdem er in der Wüste war, im Matthäus-Evangelium? Er geht auf einen Berg und dort verkündigt er die Bergpredigt, das Gesetz vom Reich Gottes. Und nur, dass ihr das versteht, es gibt bildhafte Parallelen. Die Geschichte von Jesus wird aufgezeichnet oder nachgezeichnet als die Geschichte Israels. In so vielen wörtlichen Details, nur immer mit dem Unterschied, dass in Jesus halt alles vollkommen ist. Und dann geht es weiter in Matthäus 10, dass Jesus sich was beruft? Da wird was aufgelistet. 12 Jünger. Diese 12 Jünger sollen der Start sein von seinem Reich. Ein neues Volk. 12 erinnert euch an was?
Die Stämme.
Die 12 Stämme Jakobs. Also das Erste, was ihr hier seht, ist die Geschichte Jesus, zeichnet die Geschichte Israels nach in vollkommener Weise, aber mit ganz vielen bildhaften Parallelen. Jetzt habe ich vorher gesagt, Jesus ist der wahre Israel und ich bin der festen Überzeugung, dass das sogar wortwörtlich so in der Bibel steht. Okay, das ist ja das Spannende, was ich sage. Fangt mal mit mir an, indem wir Jesaja aufschlagen. Jesaja 49. Jesaja 49. In Jesaja 49 haben wir ein Lied, Und dieses Lied, das zeugt von etwas ganz Besonderem. Wer kann mir mal die Verse 3 bis 6 lesen?
Er sagte zu mir, du bist mein Diener Israel, an dir zeige ich meine Herrlichkeit. Ich aber dachte, vergeblich habe ich mich bemüht, umsonst, nutzlos war meine Kraft vertan. Doch Jahwe sorgt für mein Recht, er verhilft mir zu meinem Lohn. Jetzt hat Jahwe gesprochen, der mich schon im Mutterleib seinem Diener ausgebildet hat, damit Jakob zu ihm zurückgebracht und Israel gesammelt wird. Doch ich bin in Jahwes Augen geehrt. Meine Stärke liegt in meinem Gott. Er sagte, es ist zu wenig, dass du nur mein Diener bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten, zurückzuführen, die Verschonten Israels. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gemacht, dass mein Heil das Ende der Erde erreicht.
Vielen Dank. Das ist ein Lied von einem Knecht Gottes. Das ist eine ganze Reihe von Liedern, von Gottesknechtsliedern in Jesaja. Das bekannteste ist Jesaja 53. Aber hier in Jesaja 49 ist interessant. Der Knecht hat einen Namen. Wie heißt der Knecht? Israel heißt der Knecht. Und in Vers 15 heißt es, dass er jemanden zurückbringen wird. Wen wird er zurückbringen? Vers 5?
Jakob.
Wer ist Jakob?
Die Ungläubigen.
Ja, wer ist Jakob im Alten Testament? Israel. Jakob ist Israel. Was ich jetzt sagen will, ist, eigentlich ist der Text widersprüchlich. Weil Jakob wurde Israel genannt, oder nicht? Jakob ist Israel. Wie kann Israel Jakob zurückbringen? Sich selbst so am Schopf packen und dann heimtragen? Schräg irgendwie. Das ist mal das Erste, okay? Dann schaut mal weiter. Israel wird nicht nur Jakob heimbringen, sondern auch in Vers 6 Licht sein für wen?
Für die Heiden.
Nationen, für die Heiden. Dieser Vers 6, der wird nicht selten im Neuen Testament zitiert. Lasst uns mal nur ein Zitat aufschlagen. Lukas 2, Vers 32. Vielleicht noch ein zweites. Jemand anderes schlage mal Apostelgeschichte 13, Vers 47 auf. Lukas 2, Vers 32, Apostelgeschichte 13, Vers 47. Lukas 2, Vers 32, Apostelgeschichte 13, Vers 47. Bitte mal vorlesen. Erst die Lukasstelle. Oder nur mal die Lukasstelle.
Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel.
Genau dieser Vers. Und jetzt steht in deiner Bibel auch gut im Kontext, wer das da gerade ausspricht und wo das gesagt wird.
Nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort.
Wer ist es? Wer sagt es?
Wer
spricht aus? Wer weiß es?
Simeon.
Und wann sagt er das und über wen sagt er das?
In Jerusalem.
In Jerusalem über wen?
Jesus.
Okay, das Kind. Und jetzt schaut mal in Apostelgeschichte 13, Vers 47 rein. Als die Jünger zusammengerufen sind und ihr Konzil haben, abhalten und sich fragen, wie das eigentlich mit den Heiden aussieht und so weiter. Wie viel Uhr haben wir eigentlich?
So hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, damit du zum Heil seist bis an das Ende der Erde.
Okay, und vielleicht liest du mal noch einen Vers weiter.
Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten, so viele zum ewigen Leben bestimmt waren.
Vielen herzlichen Dank. Apostelgeschichte versteht diese Aussage vom Gottesknecht als eine Aussage, die das Heil für die Heiden betrifft, die in Jesus gläubig werden. Simeon versteht dieses Licht für die Nationen als das, was dieses kleine Bündelchen für die Welt bringen sollte, das er dort in seinem hohen Alter erblicken durfte. Das kleine herrliche Baby Jesus. Seht ihr, dieses Lied wird, so wie alle Gottesknechtslieder, auf Jesus ausgelegt. Übrigens, die Juden noch bis heute legen diese Lieder auf sich auf. Aus Jesaja 53 versuchen sie eigentlich immer wegzulassen. Aber selbst wenn sie mal Jesaja 53 lesen, dann sagen sie immer, ja, wir, das Volk Israel, wir müssen uns quasi opfern für die Welt. Auch ihnen wird der Herr noch ihre Augen öffnen. Also was ihr hier seht, ist, Jesus ist der wahre Israel. Er ist derjenige, der das bringt. Ich möchte es euch noch an einem anderen Bild zeigen. Ein ganz bekanntes Bild. Schaut mal Johannes 15, Vers 1. Da spricht Jesus. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringe. Was ist Jesus?
Der Weinstock.
Was heißt wahre Weinstock?
Im Alten Testament wird Israel als Weingarten Gottes bezeichnet.
Also die Formulierung wahrer Weinstock lässt darauf schließen, dass es auch einen unwahren Weinstock gibt, oder? Ganz logisch. Sonst wäre es ja nicht der wahre Weinstock. Sonst würde er einfach nur sagen, ich bin der Weinstock. So wie er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Könnt ihr auch sagen, ich bin einfach nur der Weinstock. Ich bin der Weinstock. Okay, und du sagst jetzt auch im Alten Testament, taucht es auf, alles klar. Dann, Jeremia 2, Vers 21, aufschlagen. Und jemand anderes, Psalm 80, 9 bis 17. Jeremia 2, Vers 21, wer mag es lesen?
Und ich hatte dich gepflanzt als Edelrebe, lauter echtes Gewächs. Und wie hast du dich mir verwandelt in entartete Ranken eines fremden Weinstocks?
Israel hat sich verwandelt in was? Von einer Edelrebe in einen fremden oder falschen Weinstock. Interessant. Psalm 80, 9 bis 17.
Einen Weinstock zogst du aus Ägypten, vertriebst Nationen und pflanztest ihn. Du machtest Raum vor ihm und er schlug Wurzeln und erfüllte das Land. Die Berge wurden bedeckt von seinen Schatten und seine Äste waren wie Zedern Gottes. Er streckte seine Reben aus bis ans Meer und bis zum Strom hin seine Schösslinge. Warum hast du seine Mauern niedergerissen, sodass ihn alle berupfen, die auf dem Weg vorübergehen? Ist 14 oder?
Habe ich 14 gesagt? 17.
17, okay. Es zerwühlt ihn der Eber aus dem Wald und das Wild des Feldes weidet ihn ab. Gott, der Herrscharen, kehre doch wieder. Schau vom Himmel und sieh und nimm dich dieses Weinstocks an und des Setzlings, den deine Rechte gepflanzt hatte und des Reises, das du dir gestärkt hattest. Es ist mit Feuer verbrannt, er ist aber geschnitten. Vor dem Schelten deines Angesichts kommen sie um.
Vielen Dank. Auch da wieder seht ihr diesen Vergleich. Das Neue Testament, sowohl in der Geschichte, die von Jesus erzählt wird, als auch die Dinge, die Jesus über sich selbst permanent sagt, vergleicht permanent Jesus mit einer ganz konkreten Sache, mit Israel. Er ist der wahre Weinstock, wo Israel der fremde, der verdorbene Weinstock war. Er ist sündlos in der Wüste, wo Israel in Sünde gescheitert ist. Das sind all diese Parallelen, die werden permanent gemacht, um uns aufzuzeigen, dass der Schatten Israel auf etwas Größeres und Herrlicheres hinweist. Und dieses Größere und dieses Herrlichere ist Jesus. Und jetzt will ich um das nochmal weiter zu konkretisieren, mal mit euch ein paar Dinge anschauen. Und ich glaube, da können wir drüber fliegen, weil das kennt ihr. Aber es wird jetzt Klick machen. Wir können mal ein paar Dinge anschauen. Dinge, die in Israel zu finden waren. Was hat Israel unterschieden von anderen Nationen im Alten Testament?
Es war auserwählt.
Auserwählt, okay. Und was war in diesem Volk anders? Also wenn ich nach Jerusalem gegangen bin, was habe ich da gesehen, was ich irgendwo in Philistia, was auch immer, irgendwo nicht gesehen habe? Kairo, was auch immer es damals gab. Ein Tempel, zum Beispiel, ne? Also es gab den Tempel in Jerusalem, okay? Einen Tempel aus, was errichtet?
Stein.
Diesen Tempel aus Stein hat Jesus besucht in Johannes Kapitel 2. Und in Johannes 2, da ist er im Widerstreit mit den Juden, weil er diesen Tempel, oder zumindest was in diesem Tempel passiert, auseinander nimmt. Reißt die Tische um, rastet voll aus, weil er einfach nur menschliche Verlorenheit um sich sieht. Und dann spricht er, erstmal wird er gefragt, mit welcher Autorität er das tut und mit welchen Zeichen er das belegt. Und im Vers 19 heißt es dann, brecht diesen Tempel ab, spricht Jesus. Das ist das Zeichen, das ich euch zeige. Und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Und das sagten die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst in 3 Tagen diesen Tempel aufrichten? Was für ein Dummkopf bist denn du eigentlich, Jesus? Was für eine Witzfigur bist denn du? Und dann schaut mal, wie die Erklärung ist, Vers 21. Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Wofür steht der Tempel? Was würdet ihr sagen? Was macht der Tempel? Was ist die Funktion vom Tempel?
Gottes Wohnung unter den Menschen.
Gottes Wohnung unter den Menschen. Im Alten Testament wurde diese Gott unter den Menschen durch welchen Begriff ausgedrückt? In charismatischen Kreisen hört man das öfters. Hast du schon mal Shekinah gehört? Im Englischen sagen sie immer Shekinah Glory. Schon mal gehört? Die Shekinah ist die Herrlichkeit Gottes. Die zog mit dem Volk. Und wisst ihr, in wem diese Fülle der Herrlichkeit Gottes zu finden ist? Kolosser 2, Vers 9 sagt, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Jesus kommt als ein Ort, wo die Fülle Gottes sichtbar wird. Ein Tempel, der die Fülle, die Herrlichkeit Gottes ausstrahlt. Und der Tempel ist aber noch mehr als etwas, was die Gottes Herrlichkeit ausstrahlt. Warum gehen die Menschen zum Tempel? Warum bewegen die Menschen sich dorthin?
Zu opfern.
Zu opfern. Warum opfert man?
Für die Sünden.
Damit was geschieht?
Vergebung,
ja. Versöhnung, genau. Also man geht zu einem Tempel, weil man da Versöhnung mit Gott will. Und wenn man versöhnt ist, dann hat man was?
Gemeinschaft,
Beziehung. Also ein Tempel ist ein Begegnungsort mit Gott. Da ist die Herrlichkeit Gottes, da begegne ich der Herrlichkeit Gottes. Da finde ich Ruhe und Frieden in der Gegenwart Gottes. Da finde ich Erlösung von meiner Schuld. Seht ihr, wenn Jesus sagt, dass er der Tempel ist, dann sagt er, dann ist er der Ort, wo man Gott begegnen kann, in vollkommener Weise. Deswegen sagt er auch zu der Frau am Jakobsbrunnen, die fragt, wo soll man denn jetzt eigentlich anbeten? Muss ich in Jerusalem anbeten? Und meine Vorfahren, die beten hier im Westjordanland an. Wo muss man denn anbeten? Jesus sagt, es kommt die Zeit, da ist es so irrelevant. Da ist egal, wo du bist. Denn die Anbetung, die wahre Anbetung Gottes, die geschieht im Geist. In mir, dem wahrhaftigen Tempel, nicht aus Stein, sondern aus Geist. Und übrigens werden doch vorher davon geredet, dass wir in Jesus zu Nachkommen Abrahams werden. Er ist der Nachkomme Abrahams und wir werden Miterben und Nachkommen Abrahams. Wisst ihr, was wir in Jesus, dem Tempel, werden, wenn wir zu ihm gehören?
Ja.
Wir werden selbst zu einem Tempel Gottes, erbaut im Geist. Das heißt, wir werden selbst zu einem Ort, wo Gottes Herrlichkeit wohnt. Er will nicht nur bei uns sein, er will in uns sein, mit seiner Herrlichkeit. Das ist, was Jesus tut als Tempel. Okay, das Nächste ist, wir hatten es jetzt gerade von den Opfern. Wir hatten es von den Opfern im Alten Testament und schlag mal mit mir noch mal eines meiner Lieblingskapitel Hebräer 10 wieder auf. Jetzt schauen wir uns noch mal ganz kurz diese Opfer da an. Wir hatten gelesen ab Vers 1, denn das Gesetz ist ein Schatten der zukünftigen Güter, nicht der Dinge Ebenbild selbst. So kann es niemals mit denselben Schlachtopfern, die alljährlich ununterbrochen dargebracht werden, jene, die hinzunahen, vollkommen machen. Also, am laufenden Band wurden da Opfer gebracht. Und es heißt schon, aber die sind eigentlich völlig nutzlos. Sie konnten die Leute nicht, nicht vollkommen machen, konnten die Leute nicht reinigen. Denn würde sonst nicht ihre Darbringung aufgehört haben, weil die den Gottesdienst ausüben, einmal gereinigt, kein Gewissen von Sünden mehr gehabt hätten? Also, wenn diese Opfer was gebracht hätten, dann wäre es daran ersichtlich geworden, dass die Leute, die nach Jerusalem kommen, dann auch reingewaschen sind. Wortwörtlich, buchstäblich und sich was ändert. Aber es hat sich nichts geändert. Es war kraftlos, ja, Achim?
Ja, ich meine schon, weil Gott es so wollte, dienten die Opfer tatsächlich dazu, dass die Sünden vergeben.
Nicht, dass die Sünden vergeben, sondern dass die Sünden zugedeckt wurden. Und das ist der entscheidende Unterschied. Zugedeckt heißt nicht vergeben, sondern heißt, ich schaue drüber hinweg. Das ist, was der Römerbrief dann in Kapitel 3 sagt, dass Gott hinweggeschaut hat über die vergangenen Sünden, damit er jetzt durch das ein für alle Mal dargebrachte Opfer von Jesus Christus die wirkliche Errettung schaffen kann. Ja, sie sollten Opfer darbringen, weil Gott es gesagt hat. Genauso wie sie einen Tempel aus Stein haben sollten.
Sonst machen die Opfer keinen Sinn.
Ja, nein, nein, nein. Schau mal weiter. Vers 3. Doch in jenen Opfern ist alljährlich eine Erinnerung an die Sünden geschehen, denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden wegnehmen. Unmöglich. Es ist unmöglich, dass diese Opfer Sünden hinwegnehmen.
Ja, es ist kompliziert. Aber
diese Opfer gelten als Erinnerung. Sie zeigen, sie führen dir vor Augen, dass du Erlösung brauchst. Und diese Opfer zeigen dir, dass du sündig bist. Aber sie können dich nicht reinwaschen. Sie können es nur aufzeigen, dass es diese Reinwaschung braucht. Das ist dieser ganze Gedanke wieder. Der Schatten weist auf den Körper hin. Es zeigt den Menschen, wir brauchen ein vollkommenes Lamm, das wahrhaftig unsere Sünden ein für alle Mal wegnimmt. Darum Vers 5. Als er in die Welt kommt, spricht der Schlachtopfer und Speiseopfer hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Opfern für die Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme in der Buchrolle und von mir steht geschrieben, um deinetwillen, o Gott, alles zu tun. Während er vorher gesagt hat, Schlachtopfer und Speiseopfer und Brandopfer und Opfer für die Sünde hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden, die nach dem Gesetz aber dargebracht werden müssen, sprach er dann, siehe, ich komme, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, damit er das Zweite aufrichtet. Durch diesen Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Durch diesen Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Also hier ist der Kontrast von Vers 10 zu Vers 3 folgendes. 3 und Vers 4, eher Vers 4. Die Opfer im Tempel wurden ununterbrochen dargebracht und haben niemals Sünden weggenommen, aber an die Sünden erinnert. Und das Opfer Jesu Christi wurde wie oft dargebracht? Ein für alle Mal. Und es hat was? Es hat geheiligt. Und geheiligt ist einfach ein anderes Wort für vollkommen im Endeffekt. Gott gefällig, für Gott bestimmt, vollkommen, rein und frei. Also hier wird wieder dieser Kontrast gemacht. Nicht nur, dass es einen Tempel aus Stein gab und jetzt gibt es einen Tempel aus Geist. Es gab Opfer von Tieren und Lämmern und sonst was, die an Sünden erinnert haben, aber die Sünden nicht wegnehmen konnten. Und jetzt haben wir ein für alle Mal geschehenes Opfer von Jesus Christus. Und jetzt noch einen letzten Vergleich des Priestertums. Und zwar, schaut mal in Kapitel 7.
Hebräer 7,
ja. Ich lese einfach mal Vers 11, folgende. Wenn nun die Vollkommenheit durch das levitische Priestertum wäre, was ist das levitische Priestertum? Wer weiß das? Das Priestertum Israels im Alten Testament. Denn in Verbindung damit hat das Volk Gottes das Gesetz empfangen. Welches Bedürfnis wäre noch vorhanden, dass ein anderer Priester nach der Ordnung Melchisedeks aufsteht und nicht nach der Ordnung Aarons? Denn wenn das Priestertum geändert wird, so findet notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes statt. Was ist das Priestertum Melchisedek? Wer ist Melchisedek? Habt ihr schon mal von diesem Namen gehört? Kommt im Alten Testament vor. Wer begegnet ihm?
Abraham.
Und Abraham ist der erste Jude, ist der Stammvater Israels. Das ist der erste Mensch, von dem der Begriff Hebräer übrigens im hebräischen Text zu finden ist. Und was geschieht mit Abraham und Melchisedek? Was passiert in dieser Begegnung?
Er bringt ihm den Zehnten.
Abraham bringt Melchisedek den Zehnten. Okay, und was bedeutet es, wenn du einem den Zehnten gibst?
Du bist unter ihm.
Man erkennt ihn an, also Anerkennung.
Man erkennt ihn an, man steht unter ihm. Das ist genau dieser Punkt. Abraham, der höchste und wichtigste Name im Alten Testament für das Volk Israel. Er ist der Vater aller Leviten. Das heißt, er steht über allen Leviten. Das ist die Logik, die Kapitel 7 sagt. Ich kann das jetzt euch nicht, ihr müsst das selber nachlesen, nochmal im Ganzen. Er ist derjenige, der Tribut zahlt und zollt, Melchisedek, Priester Gottes. Melchisedek aus der Stadt Salem. Was bedeutet der Name Melchisedek? Habt ihr das schon mal gelesen, gehört? John Michael weiß es bestimmt. Aus der Stadt? Des Friedens. Der König der Gerechtigkeit aus der Stadt des Friedens. Wieder ein Mann, der ein Schatten war im Alten Testament, schon bis in den Namen hinein, um auf einen viel größeren hinzuweisen. Und was kommt da zusammen? König und Priester. Und jetzt heißt es im Alten Testament an verschiedenen Stellen, wird uns verheißen, dass eines Tages ein Priester kommen wird nach dieser Ordnung Melchisedeks. Eine Ordnung, die vor allem war, was sich Israel nennt, vor Abraham. Und über allem ist, was sich Israel nennt, über Abraham. Diese Ordnung ist von Melchisedek. Und der Hebräerbriefschreiber leitet ab von diesem Mann, von dem wir gar nicht wissen, wo der herkommt und, oder aus welcher Familie und Stamm und sonst was, dass er quasi ein Bild für die Ewigkeit ist. Der war auf einmal da, der kommt auf einmal her, er ist Priester Gottes, König der Gerechtigkeit aus der Stadt des Friedens. Auf einmal, zack, da, Abraham, alles gleich, entrichte dir Tribut und helf mir, versöhne mich mit Gott und bete durch dich an und sonst was. Er ist ein Bild auf Christus und das vollkommene Priestertum. Also all die Ordnungen Israels, nicht nur Israel selbst, all die Ordnungen, die in Israel gegeben sind, sind Schatten, die auf Jesus hinweisen, dem größeren und herrlicheren Israel. Okay? Ich will das Ganze weiter spinnen und ich glaube, danach machen wir dann einen Punkt zu einem letzten Gedanken. Wir hatten jetzt vor darüber nachgedacht, dass Jesus ist der verheißene Same Abrahams und wer in ihm ist, wird zum Samen Abrahams, der Verheißung nach. Ja? Und wir haben gehört darüber, dass Jesus der Tempel ist und dass er in uns zu einem Tempel Gottes oder des Heiligen Geistes, heißt es auch an manchen Stellen und so weiter, macht. Gibt es ja einige Stellen im Neuen Testament. Jetzt ist der letzte Punkt, den ich euch sagen will oder zeigen will, folgendes. Ich glaube nicht nur, dass Jesus der wahre Israel ist, so wie er der wahre Same der Verheißung ist, so wie er der wahre Tempel, der wahre Priester, das wahre Ein und Alles ist. Ich glaube, dass uns die Bibel hier deutlich machen will, dass wir in ihm zu Israel werden. Schlagt mal mit mir den Römerbrief auf. Und vielleicht die Frage, wo wir jetzt hier am besten starten. Wir gehen einfach mal das Ganze Stück für Stück durch. Ich skippe mal diese Seite. Schlag mal mit mir Römer 2, 28 und 29 auf. Römer 2, die Verse 28 und 29.
Nicht der ist nämlich ein Jude, der es außen hin ist, und der körperliche Vollzug ist auch nicht die wirkliche Beschneidung, sondern ein wahrer Jude ist der, der es innerlich ist. Und die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die genaue Befolgung der Vorschrift zustande, sondern durch Gottes Geist. So einer bekommt das Lob nicht von Menschen, sondern von Gott.
Okay, was hat Markus gerade gelesen? Ich will es mit euren Worten hören.
Wir sind Jude, die Gläubigen.
Hey, Jude, bist du nicht nach außen, wenn du eigentlich durch und Rituale hältst, sondern von innen heraus, wenn du geistlich erneuert bist? Oder wie würdest du es formulieren?
Ich will ja gerade eure Formulierung hören, ich rede die ganze Zeit. Ich will von euch erstmal ganz kurz hören, was ist die Definition des Begriffes Jude im Alten Testament? Wer ist ein Jude?
Der sich beschneiden lässt.
Der sich beschneiden lässt, okay.
Der an den Gott.
Der an Gott Isaac, glaubt.
Gott Jakob kam nicht Jude daher, dass Juda der letzte Stamm letztendlich war, der nach Babylon weggeführt worden ist. Und die Babyloner haben quasi dann den Überrest Israels Juden genannt.
Genau, wir hatten es ja davon, dass es mein Überrest des Volkes, ne? Und da hatten wir das letzte Mal, hat der Achim ja auch erzählt, oder das vorletzte Mal, dass ja quasi, als die Assyrer die 10 Nordstämme quasi eingenommen haben, dass ja Leute in den Süden geflohen sind und die wurden sozusagen einverleibt in dem, was im Südreich noch war. Und Juda und Benjamin, also wenn Juden steht eigentlich für Juda plus Benjamin. Technisch gesehen sind es eigentlich 2 dieser 12 Stämme. So, und die kamen ins Exil und für die Menschen jetzt in Babylon, die haben manche Leute Juden genannt. Wen haben die Juden genannt und warum haben sie die Juden genannt? Alle, die eben physische Nachkommen dieser Nation sind. Es ist ein nationaler Begriff. Im Alten Testament ist es sehr wohl, jeder ist ein Jude, der im Fleisch als Jude geboren wird. Das ist die Identität, Jude sein. Israel ist eine Nation gewesen. Damals wie auch heute. Und deswegen auch heute, also wenn ich, wir hatten es jetzt gerade auch vom Gott Israels glauben und sonst was, wenn ich nach Tel Aviv an den Flughafen gehe und ich sage, also ich glaube an den Gott Israels, kriege ich dann die Staatsbürgerschaft? Nee. Also entweder ich werde geboren als Jude oder aber ich muss in das Volk einverleibt werden, so wie auch in allen anderen Ländern. Ich bin Teil eines Volkes, in dem ich darin geboren werde oder in dem ich eben in dieses Volk mit aufgenommen werde. Aber es ist ein nationaler Begriff. Und jetzt sagt er hier aber was? Was sagt Paulus hier? Wer ist also kein Jude? Der im Alten Testament als klassischer Jude galt. Das macht dich nicht zum Juden in neutestamentlicher Hinsicht. Sondern was macht dich zum Juden in neutestamentlicher Hinsicht? Und nochmal, quasi nach Jesus, nicht mehr vor Jesus.
Durchs Herz, also
Genau, der im Geist beschnitten ist, am Herzen. Das ist eine Verheißung, die im Alten Testament gegeben wurde. Wo? Hesekiel 36. Genau, nämlich die Verheißung des neuen Bundes. Also in anderen Worten, der ist ein Jude, der Teil des neuen Bundes ist. Das ist ein anderes Volk. Das ist nicht einfach physische Nachkommenschaft, sondern das ist etwas, was geistlich beschnitten ist am Herzen. Wir wissen, dass das für die Veränderung steht, die der Heilige Geist bringt. Okay, blättert mal 2 Seiten weiter. Na, 3 Seiten, ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. In Kapitel 4. Genau. Und da liest mal bitte jemand die Verse 11 und 12.
Und er empfing das Zeichen der
Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde und auch ein Vater der Beschnittenen, die nicht nur aus der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch unbeschnitten war.
Wer ist Abraham? Er ist der Oberjude, der erste Jude, der erste Hebräer. Von dem kommt alles. Und was heißt es hier, wer ist Nachkomme Abrahams? Wir, ja, alle, die glauben. Woran wird es hier abgeleitet oder deutlich gemacht? Abraham wurde gerecht gesprochen aus Glauben, bevor es die Beschneidung gab. Wann kam die Beschneidung? Danach, Genesis 17 kam die Beschneidung und Abraham wurde in Kapitel 15 gerecht gesprochen, bevor der abrahamitische Bund überhaupt geschlossen wurde, galt Abraham aus Glauben bereits als gerecht. Und hier heißt es, Paulus sagt, das bedeutet, Abraham war errettet und Teil einer größeren Realität als all das, was später ihm in den Bünden weiter verheißen wird. Er war Teil einer größeren Realität aus Glauben. Und das war bereits, als er noch selbst beschnitten war, damit deutlich wird, dass er Vater auch aller Beschnittener ist, die im Herzen aber beschnitten sind und die glauben. Also hier wird wieder dieser Gedanke von Galater 3 aufgegriffen, von der wahren Nachkommenschaft Abrahams. Jetzt lasst uns mal einen ganzen Sprung nach vorne machen zu Kapitel 8. Verse 14 bis 17. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Wie viele von denen, die durch den Geist geleitet werden? Alle. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba Vater. Der Geist selbst aber bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Von wem wird da gesprochen? Von dir und mir. Wenn wir aber Kinder sind, so auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir nämlich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. In wem erfüllt sich nochmal alle Verheißung? In Jesus. Wer ist der Erbe aller Dinge? Jesus. Wenn wir im Geist an Jesus Anteil haben, dann haben wir nicht nur Anteil an Jesus, sondern auch wir sind auch Miterben von allem, was Christus gehört. Seht ihr das? Wir sind geistliche Nachkommen. Und jetzt lasst uns nochmal weiterschauen. Kapitel 9. Muss ich gerade nochmal schauen, was ich hier euch vorweg geskippt habe. Kapitel 9. Von Kapitel 9 an bis 11 ist so ein großer Abschnitt, wo dieser ganze Gedanke Israel aufgegriffen wird, okay? Und wir haben jetzt im Hinterkopf, dass wir schon in Kapitel 2 gehört haben, dass man Israel, dass man Jude nicht nach dem Fleisch ist, sondern nach dem Geist, nach Christus. Und dass man Erbe der Verheißung ist, im Geist und so weiter. Also es wurde quasi schon alles so jetzt verstanden. Und jetzt schauen wir in Kapitel 9 rein, wo Paulus quasi ringt mit seinem physischen Volk und was das alles bedeutet. Und er sagt in den Versen 1 bis 5, vielleicht lesen wir die erstmal. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, indem mein Gewissen mit mir Zeugnis gibt in dem Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unauflöslichen Schmerz in meinem Herzen, denn ich selbst, ich habe gewünscht, durch einen Fluch von dem Christus entfernt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bünde und die Gesetzgebung und der Dienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach, der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit und Amen. Paulus leitet dieses Kapitel ein und es zerreißt sein Herz, wenn er die Gottlosigkeit in seiner eigenen Heimatnation sieht. Ich kann mich damit super identifizieren, denn ich liebe mein Land. Ich liebe so viel an Deutschland und es zerreißt mein Herz, dass das Land der Reformation so unfassbar gottlos ist. Es bricht mir das Herz. Ich kann den Paulus so verstehen. Wie war das mal normal, dass ein jeder irgendwo aus einer Familie war, wo noch eine Bibel daheim war, wo man von klein auf das kannte. Und selbst wenn man nicht an Gott geglaubt hat, dann war man wenigstens quasi ein christlicher Atheist. Dann wusste man, dass es der christliche Gott ist, an den man nicht glaubt. Aber die heute wissen ja gar nichts mehr. So gottlos sind wir geworden. Nichts mehr ist hier in diesem Land normal. Und so ist Paulus. Und so ist es in Israel. Und es zerreißt sein Herz. Und jetzt schaut mal Vers 6. Nicht aber, dass das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Denn nicht alle, die aus Israel sind, diese sind Israel. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder, sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das bedeutet, nicht die Kinder des Fleisches, diese sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommen gerechnet. Denn dieses Wort ist eine Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Was sagt Paulus hier, der gerade ringt damit, dass das die physische Nachkommenschaft Abrahams so gottlos wandelt und dass er am liebsten selbst von Gott getrennt wäre und sich gerne opfern würde, damit die alle glauben? Er sagt, die sind nicht Israel, aber es ist ein anderes Israel genannt. Und welches ist dieses andere Israel? Es ist das Israel der Verheißung. Und diese sind nicht Kinder des Fleisches. Es sind Kinder der Verheißung. Und dann zitiert er die Verheißung zurück an Isaak und führt wieder diese ganze Linie vor. Er sagt, all das, was damals gegeben ist, spitzt sich zu auf einen besonderen Nachkommen, auf Jesus. Und in Jesus entsteht ein neues Volk, ein geistliches Volk. Und diesen Gedanken wiederum spinnt er weiter in Kapitel 10. Wer kann mir mal die Verse 12 und 13 lesen?
Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn derselbe Herr hat vor allen ist reich und für alle, die ihn anrufen. Denn jeden, der irgend den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden.
Was sagt er hier über Juden und Griechen? Ich meine die physischen, das Volk Israel und alle die Nationen.
Dass da kein Unterschied ist.
Was bedeutet das?
Dass alle den Herrn anrufen können.
Dass alle den Herrn anrufen können? Und was wird passieren, wenn sie es tun?
Und wenn sie errettet.
Sie werden errettet. Gott hat schon immer diesen globalen Plan. Übrigens, was hier Vers 6 sagt, ist eine Verheißung aus dem Alten Testament. Joel, das ist hier im Neuen Testament entwickelt worden. Okay, lasst uns nochmal weiterschlagen in Kapitel 11. Und das ist ein ganz spannendes Kapitel. Und dann schauen wir auch, dass wir so langsam landen. Kapitel 11. Verse 16 bis 24. Wer kann die mir mal lesen?
Sind einige Zweige ausgebrochen worden und du wurdest als neuer Zweig unter die übrigen eingepfropft. Obwohl du von einem wilden Ölbaum stammst, hast du jetzt Anteil am Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums. Du hast keinen Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Und wenn du es dennoch tust, sollte dir klar sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Vielleicht wirst du nun sagen, die Zweige sind ja herausgebrochen worden, damit ich eingepfropft werden konnte. Das ist richtig. Aber dass sie ausgebrochen wurden, lag an ihrem Unglauben. Und du hast deinen Stand nur durch den Glauben. Sei also nicht überheblich, sondern pass auf, dass es dir nicht genauso geht. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum sollte er dann dich verschonen? Bis wohin?
Was habe ich gesagt?
24.
Du siehst also die Güte und die Strenge Gottes. Seine Strenge gilt denen, die sich von ihm abgewandt haben, aber seine Güte gilt dir, sofern du dich auf seine Güte verlässt. sonst wirst auch du herausgeschnitten werden. Doch auch die anderen Zweige können wieder eingepropft werden. Gott ist sehr wohl imstande, das zu tun, vorausgesetzt, sie halten nicht an ihrem Unglauben fest. Denn wenn du aus dem wilden Ölbaum, zu dem du von Natur aus gehörtest, ausgeschnitten und gegen die natürliche Ordnung in den edlen Ölbaum eingepfropft wurdest, wie viel leichter wird es dann sein, die Zweige, die natürlicherweise zum edlen Ölbaum gehören, wieder an ihre Stelle einzupropfen.
Hier wird gesprochen von einem Ölbaum. Und wer oder was ist dieser Ölbaum? Israel. Israel ist der Ölbaum. Und wie wird dieser Ölbaum charakterisiert? In diesem Ölbaum, wie viele Zweige, gemeint Menschen, sind in diesem Ölbaum, die nicht glauben? Keiner, null. Warum? Weil Gott die rausreißt. Wie viele unnatürliche Zweige, die eigentlich ursprünglich nicht aus diesem Ölbaum kommen, die aber glauben, sind eingepropft in diesen Baum? Viele, keine Ahnung wie viele. Israel, der Ölbaum, wird freigemacht von allen natürlichen Israeliten, die nicht glauben, und wird bereichert durch alle unnatürlichen Nicht-Israeliten, die glauben. Seht ihr, das ist, was ich gemeint habe damit, dass in Jesus sich dieser Begriff transformiert und die Verheißungen in einer ganz neuen Dimension ankommen. Das Volk Gottes ist nun keine physische Nation mehr. Es ist eine geistliche Nation, die aus Glauben lebt. Es fängt an mit Jesus. Ich glaube, er ist die Wurzel. Weil er ist der Jude, geboren unter Gesetz, der das Gesetz gehalten hat, der gestorben ist, der auferstanden ist, der einen neuen Bund geschlossen hat in seinem Blut. Er ist derjenige, bei dem alles seinen Anfang nimmt, in dem alle Verheißungen des Alten Testamentes sich drauf zuspitzen. Und dann hat Jesus angefangen, Menschen zu sich zu rufen. Und die ersten Menschen, die er zu sich gerufen hat, von wo kamen die her? Sie Israel, die 12 Jünger, Paulus, also Paulus nicht, dann später, aber Petrus, wenn noch, nennen wir mal ein paar. Johannes, Matthäus. Das sind nicht gerade griechische Namen. Petrus schon, aber er heißt ja Kephas eigentlich. Also Simon, Schimeon, wie auch immer. Ihr versteht meinen Punkt. Jesus ist ein Jude. Der einzig wahre, er ist der wahre Israel. Und er ruft Menschen zu sich und es beginnt in Jerusalem. Mit was? Mit Juden. Und wie viele werden Teil von ihm? Alle, die glauben. Ein ganzer Schwung. Und dann denkt man drüber nach, wie geht das Ganze weiter? Jesus kündigt an, dass er in den Himmel auffährt und dass sein Geist kommt und dann, dass wir Zeugen sein werden, beginnend von Jerusalem, Judäa, Samaria, bis hin, wohin? Hinter Tupfingen. Und auch noch darüber hinaus. Nicht mal da endet es, okay? Bis ans Ende der Erde. Wo beginnt es? In Israel. Wo führt es hin? Bis ans Ende der Erde. Wie ist das Reich Gottes? Nur Kanaan? Nein, wir denken nochmal zurück, der ganze Kosmos war, was Abraham erhoffte. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ihr seht es, das wird alles weitergesponnen. Und auch dieses Volk. In einer geistlichen Realität, allumfassend, bis ans Ende der Erde. Wenn die Bibel im Neuen Testament sagt, dem Juden zuerst, dann aber auch dem Heiden, dann meint die Bibel damit, dass alles begonnen hat an diesem Ort. Da zuerst, dann aber auch den Heiden. Und es geht weiter. Und die große Heilsbotschaft ist eben jetzt, dass in Jesus Hoffnung besteht für jedermann. Und in Jesus gibt es keinen Unterschied mehr. Ich möchte mit euch zwei letzte Stellen anschauen und dann sind wir wirklich fertig für heute. Schlag mal einen Epheserbrief auf. Wer kann mir mal Epheser 2, 14 bis 16 lesen?
Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen hinwegtat
um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte.
Was geschieht in Christus, dem wahren Israel, dem wahren Ölbaum? In ihm wird was vereint? Juden und Heiden, die glauben. Gibt es noch eine Scheidung, einen Unterschied zwischen ihnen? Nein, die Scheidewand ist weg. Sie alle sind zu einem neuen Menschen, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur geworden. Letzte Stelle, Kapitel 3, Vers 6, Epheser 3, Vers 6.
Dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium.
Okay, vielleicht hätten wir es ein bisschen früher lesen können. Lesen nochmal von 1 bis 7 und dann...
3, 1 bis 7.
Lest nochmal den Zusammenhang.
Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu für euch, die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium.
Vielen Dank. Das ist erstmal genug. Paulus sagt hier was ganz Besonderes. Er sagt, diese geistliche Sicht, die wir jetzt heute 90 Minuten aufgezeigt haben, die war in alten Zeiten was? Ein Geheimnis. Was ist ein Geheimnis?
Etwas Verborgenes.
Etwas Verborgenes. Etwas, was du nicht einfach so erkannt oder so verstanden hast. Erst jetzt, nachdem Gott was gemacht hat, nachdem er seinen Apostel und Propheten es offenbart hat, ist dieses Geheimnis offenbar. In anderen Worten, ich bin der festen Überzeugung, was Paulus hier sagt, ist, es war nur zu natürlich und verständlich, dass solche Jünger wie die Emmaus-Jünger oder sonst was alle immer diese irdische, nationale und physische Realität für das Volk Israel als Endziel im Blick hatten. Weil es noch ein Geheimnis war, dass das alles eigentlich nur ein Schatten von was sehr viel, viel Größerem ist. Aber jetzt mit dem Neuen Testament, wenn du in alles zurückblickst, erscheint alles auf einmal in einem völlig anderen und neuen Licht. Es war vor ein Geheimnis, das Geheimnis Christi, das jetzt offenbar worden ist. Es ist jetzt sichtbar und kann ergriffen werden von allen. Und allerletzter Vers. Schaut mal, wie Paulus über dieses Geheimnis denkt in Vers 8. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, Kapitel 3, Vers 8. Den Nationen den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Gemeinde kundgetan werde, die mannigfaltige, unendliche Weisheit Gottes. Paulus sagt, es ist ein unergründlicher Reichtum und Schatz. Und es ist euch gegeben, das zu hören, das zu sehen, das zu verstehen, das zu schmecken. Und es ist unser Privileg, wie Paulus hier auch, Zeugen dieser Botschaft zu sein. Für Juden wie Heiden, in Jerusalem, als auch in Kairo, in Berlin, sogar in München, egal wo, sucht es euch aus, auch Italien übrigens. Überall in aller Welt soll diese Botschaft verkündigt werden, weil Gott reich an Gnade ist und weil er ein Volk sammelt aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen, das ihn in Ewigkeit, in Herrlichkeit anbetet. Amen. Thank you. So, Lala. Heute habt ihr ein bisschen Überstunden. Ach ja, macht dann jedes Mal Überstunden, was reicht. Kann ich überhaupt. 100
Punkte, Robin. Danke.
Ja.
Mhm. Gott hätte ja auch sagen können, ich werde mit allen Völkern einen Bund schließen.
Mhm.
Aber offensichtlich hat Gott das geheim halten wollen, was mit dem Haus Israel und dem Haus Juda tatsächlich in der Erfüllung gemeint ist.
Ja. Mhm.
Das finde ich ganz interessant.
Ja.
Also, dass Gott die Augen erst zur bestimmten Zeit öffnet den Menschen.
Ja.
Damit sie sein Wort wirklich verstehen, mit dem Jünger von Emmaus. Ja.
Ja. Mhm. Ja. Markus?
Was ist deine Theorie? Warum Gott so nach und nach das offenbart. Und wenn man den letzten Vers hernimmt, scheint es ja nicht nur den Menschen unklar gewesen zu sein, sondern auch den himmlischen Gewalten.
Ja. Ich kann ja jetzt nur spekulieren. Aber bestimmt jeder von euch hat schon mal so einen richtig guten Film oder ein richtig gutes Buch gelesen. Und diese Geschichte erzählt sich erstmal und fängt erstmal langsam an und sonst was. Und dann kommen ein paar Spannungen dazu und dann kommen Probleme zwischenrein. All diese Geschichten folgen eigentlich einer Urgeschichte, einem Urbild, nämlich die Geschichte, die Gott erzählt. Also wenn du als Autor was Gutes lernen willst über, wie man eine Geschichte erzählt, musst du die Bibel lesen, wie Gott seine Geschichte erzählt, diese Geschichte des Heils. Und ich glaube, ja, in gewisser Hinsicht hat Gott, warum auch immer, in seiner Souveränität entschlossen, dass er Stück für Stück diese Geschichte erzählt und immer nur ein bisschen weitergibt, immer nur so einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge und nächste Woche, seht ihr das, wie auch immer. Und Stück für Stück und Stück und irgendwann mal kam es zum großen Crescendo, zum großen Plot-Twist. Die Filme, die am meisten hängen bleiben oder sonst was, sind die, wo lange Zeit irgendwas aufbauen und du siehst es, verstehst es nicht, du tappst im Dunkeln und irgendwie ist dann doch wieder alles anders und dann kommt quasi der große Plot-Twist und auf einmal macht alles Sinn, was du bisher gehört hast. Ich weiß nicht warum, aber Gott hat für sich so entschieden, dass es die beste Weise war, um sich maximal zu verherrlichen und diese Welt darin auch zu erleuchten. Aber vielleicht noch dazu passend, ich glaube aber, man muss eben auch verstehen, dass das Israel im Alten Testament eben halt auch eine gewisse Rolle hatte, eben der Welt zu zeigen, wie verloren sie ist. Deswegen das Gesetz, deswegen diese Opfer. Permanent zu zeigen, wir sind so sündig, wir brauchen Vergebung. Wir sind voller Sünde, wir sollen heilig sein. Gott hat uns als eine heilige Nation berufen. Warum sind wir so unfassbar unheilig? Es hatte quasi die ganze Zeit über Jahrhunderte hinweg diese Aufgabe, die Verlorenheit der Welt vor Augen zu führen, statt ein Licht zu sein, eigentlich einfach nur ein weiterer finsterer Punkt. Damit auf einmal Christus, als er kam, ein Riesenkontrast war. Es ist wie so dieser eine Stern am schwarzen Himmel, der so ins Auge leuchtet. Und so ist Jesus sozusagen hervorgestochen als das Licht in seiner Vollkommenheit in diese Finsternis Israels hinein, das ein Abbild von der Finsternis der Welt ist. Also irgendwie hat Gott sich gedacht, das ist die beste Weise, um zu zeigen, wie finster alles ohne ihn ist und wie herrlich und hell es wird, wenn sein Sohn kommt. Ja, so würde ich das sagen.
Sich uns angepasst und hat gesagt, ich bringe das in kleinen Portionen, sodass wir das aufnehmen können. Weil wenn wir die Herrlichkeit oder die Größe Gottes in einem, wie er vielleicht so geoffenbart bekommen hätten, uns hätte zerrissen in der Luft.
Wahrscheinlich hätte es im Kopf gemacht und dann wäre das Hirn explodiert. Das kann gut sein. Und jetzt stellt euch mal vor, wir lesen das ja alles nur in der Bibel und sonst was und wir lesen auch vom Himmel und wie das alles vollkommen sein wird. Aber sagt die Bibel nicht auch, dass unsere Erkenntnis hier auf Erden nur Stückwerk ist? Die Sache, das ist ja das Verrückte. Wir meinen jetzt zu verstehen, ja, jetzt haben wir das Geheimnis begriffen. Leute, die Realität ist, wir haben noch gar nichts begriffen. Das Beste kommt erst noch. Und wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht und werden ihn erkennen voller Herrlichkeit. Und was glaubt ihr, wie es da mal Klick machen wird? Boah, ich freue mich. Schauen wir mal, wenn es soweit ist.
Da würde ich das Lied
Ich habe nur einen Vorschlag. Entschuldigung, ich habe nur einen Vorschlag zu machen. Das war doch jetzt so eine herrliche Darlegung, dass wir vielleicht noch ein Lied singen.
Ein Lied? Hast du ein
21 und dann vielleicht noch eine kleine Gebetsgemeinschaft.
Oh, aber das ist wirklich freiwillig, weil es ist spät. Für alle, die noch wollen, kann man gerne noch machen. Aber die 21 sind es ja auch kennen, wo die Herrlichkeit ist dann.
Du musst jetzt da raus.
Bitte? Ja. Achso, ja. Kannst du abbrechen, bitte?
Ja.